Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft DRS2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Heute hören wir, warum Achtsamkeit gesund macht und weshalb der aufmerksame Blick aufs eigene Innere uns den Umgang mit der Außenwelt erleichtert. Sie schwimmen im Orangensaft, im Kaffee und in der Muttermilch und sie gelten als gesund, die Antioxidantien. Kein Wunder, dass Lebensmittelproduzenten mit diesen Stoffen werben und gelegentlich auch übertreiben.
Ob wir Gesunde mit einer zusätzlichen Verabreichung von Antioxidantien gesünder machen, das wurde bis heute nie nachgewiesen.
Nach Dichtung und Wahrheit in der Lebensmittelwerbung führt uns Wissenschaft ihres 2 ins Reich des Sinns und Unsinns von Hochschulrankings. Dies der Ausblick auf den zweiten Teil der Sendung, durch die sie heute Katharina Boxler begleitet. Zuerst aber wenden wir den Blick nach innen. Wissen Sie, was Sie im Moment gerade bewegt? Welche Emotionen durch Ihren Körper ziehen? In welcher Stimmung Sie sich befinden? Tönt einfach, ist es aber nicht. Nur zu oft gleiten wir, wie von einem Autopiloten gesteuert, durch unseren Alltag, durch die Wochen und Jahre unseres Lebens. Es scheint ein modernes Leiden zu sein, doch eines der wirksamsten Mittel dagegen wurde bereits vor Jahrhunderten, wenn nicht gar Jahrtausenden, in fernöstlichen Meditationsformen entwickelt. Das Prinzip heißt Achtsamkeit. Diese bewusste und wertungsfreie Form der Selbstwahrnehmung dient der Emotionsregulation. In der Therapie von Menschen mit Angst- und Persönlichkeitsstörungen und zur Rückfallprophylaxe von Depressionen erweist sich Achtsamkeit denn auch als zuverlässiger Wirkfaktor. Wie diese Wirkung zustande kommt und wie wenig es braucht, seine Emotionen zu regulieren, das zeigen Forschende der Universität Zürich in einer Studie mit Hirnbildern, publiziert in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Neuroimage. Ich sprach mit Erstautor Uwe Herwig und fragte ihn zuerst, ist Emotionsregulation mehr als bloß eine moderne Formulierung von «Reiß dich mal zusammen»?
Das ist sicher mehr, denn wir führen Emotionsregulation ständig im Hier und Jetzt durch. Also Emotionen sind ja Signale, die wir jederzeit verspüren im Körper und die müssen wir sozusagen mit unserem Verstand regulieren. Und gerade in kritischen emotionalen Situationen kann es sinnvoll sein, aktiv sich selbst in dieser Hinsicht zu regulieren. Bei Konflikten, aber auch eben, wenn wir traurig sind oder in sonstigen schwierigen Situationen.
Nun haben Sie ja gesunden Probanden bei der Betrachtung ihrer Gefühle sozusagen zugeschaut, geschaut, was bei denen im Gehirn so abläuft. Was haben Sie denn gesehen?
Wir haben gesehen, dass wenn gesunde Probanden ihre eigenen Gefühle beobachten, einfach mal bewusst wahrnehmen im Hier und Jetzt, dass schon dadurch die Aktivität in den Mandelkernen, die Mandelkerne sind ja sozusagen Gefühlszentren, die umso stärker feuern, je emotional erregter wir sind, dass in diesen Mandelkernen die Aktivität herunterging, vermindert war. Und diese alleinige Wahrnehmung der eigenen Gefühle, das ist das Neue. Das wurde bisher noch nicht gezeigt, dass das tatsächlich schon die Hirnaktivität dort reduzieren kann.
Nun kennen wir ja alle aus dem Alltag, wenn wir uns selber genau betrachten, vor allem auch in emotional extremen Situationen, dass wir dann uns eigentlich richtiggehend auch aufschaukeln können. Das passierte bei Ihren Probanden nicht. Welche Art von Wahrnehmung meinen Sie denn?
Wir meinen den Blick nach innen. Wir richten sozusagen den Fokus unserer Aufmerksamkeit nach innen. Darauf, was ich im Hier und Jetzt spüre, wie der Körper sich anfühlt. Der Körper, der ja unsere Emotionen uns signalisiert. Und das ist auch das, was wir spüren, wenn wir zum Beispiel in kritischen emotionalen Situationen sind, in Ängsten, dann kann es sich aufschaukeln. Aber wenn wir schon früh dort einsteigen und uns dessen gewahr werden, können wir eingreifen. Insofern macht es auch Sinn, dass dann die Mandelkerne wieder weniger aktiv sind, wie wir es sehen.
Ein Element ist ja in der Achtsamkeitsmeditation, dass man nicht wertet.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das wichtige Element auch gerade in der Achtsamkeit und in den entsprechenden therapeutischen Ansätzen ist, dass wir eben wertfrei, wertneutral beobachten, einfach darauf achten und es auch sein lassen und sein dürfen lassen, was wir gerade empfinden.
In sogenannt achtsamkeitsbasierten Therapien werden ja Patienten, zum Beispiel Angstpatienten oder depressive Patienten, schon jetzt erfolgreich therapiert, sich eben zu beobachten, quasi beim Fühlen und dies eben nicht wertend zu machen, sondern einfach akzeptierend. Diese Patienten, die schauen sich ja nicht ins Gehirn, die wissen nicht, was da abläuft, aber sie merken, es ändert sich was. Was berichten die Patienten?
Die berichten, dass sie durch das Beobachten einen anderen Zugang zu den Gefühlen haben, dass sie sozusagen nicht selbst die Gefühle sind und die Gefühle sie überrennen, übermannen, sondern dass sie sich wie etwas von diesen unangenehmen Gefühlen distanzieren können und sie auch dann wieder eine Herrschaft über diese Gefühle erlangen und dass die Gefühle dann möglicherweise, die unangenehmen, gar nicht auftreten müssen.
Wir haben jetzt von Patientinnen und Patienten gesprochen. Was können denn gesunde Menschen profitieren von diesem Achtsamkeitsansatz oder auch von ihren Erkenntnissen?
Wir können in jeder Situation, wo wir empfinden, können wir auf unsere Gefühle achten. Und wenn wir das dann wollen und brauchen, dann können wir zum Beispiel in Konflikten oder wenn wir Ängste haben, können wir uns dieser bewusst werden, wie fühlt sich das an? Was spüre ich denn gerade? Und damit in der Tat schon uns über diese unangenehmen Emotionen heben und sie bewältigen.
Uwe Herwig, ich möchte Sie gern zum Schluss fragen, wann waren Sie eigentlich das letzte Mal so richtig froh, dass Sie eine Ahnung von Achtsamkeit hatten?
Ja, also so richtig froh ist eine gute Frage. Aber in der Tat, seitdem ich diese Ergebnisse auch selbst gesehen habe und seitdem wir diese Studie durchgeführt haben, wende ich das regelmäßig an. Also wenn ich in einer unangenehmen Situation bin zum Beispiel, mache ich es mir aktiv bewusst. Und das ist vor allem etwas, was man auch in Konflikten anwenden kann. Also wenn man mit jemandem in Konflikt tritt und wenn ich merke, ich bin aufgeregter, dann mache ich mir das aktiv bewusst und nehme mich wie ein kleines bisschen wieder dabei heraus und die ganze Sache wird schon entspannter.
Also da hat sich dann wirklich was verändert jetzt.
Ja, definitiv. Also für mich selbst war das auch eine ganz wertvolle Erkenntnis, die ich im Alltag tatsächlich anwende.
Mit fernöstlichem Wissen gegen westliche Stresserscheinungen. Uwe Herwig von der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich berichtete über seine Forschung zu Achtsamkeit und Emotionsregulation. Und jetzt zu den Nachrichten der Woche aus der Welt der Forschung, zusammengetragen von Wissenschaftsredaktorin Odette Frey. Odette Frey, ein Fingerknöchelchen eines Urmenschen hat diese Woche für Aufsehen gesorgt. Was hat es denn mit diesem Knöchelchen und dem Rest dieses Menschen auf sich?
Nun, die Forscher vermuten ja schon lange, dass die Evolution des Menschen keineswegs geradlinig verlief, sondern dass unser Stammbaum eigentlich kein Baum ist, sondern eher eine Art Stammbusch mit vielen ausgestorbenen Seitenzweigen. Und eben einen solchen Seitenzweig, der wurde nun entdeckt anhand dieses Fingerknöchelchens. Das Besondere an diesem nun entdeckten Seitenzweig ist, dass er eine bisher unbekannte Menschenart repräsentiert, die gleichzeitig mit dem Neandertaler und mit unseren direkten Homo sapiens Vorfahren gelebt hat. Es gab also vor rund 40.000 Jahren nicht nur zwei verschiedene Menschenarten auf der Welt, wie man bisher gemeint hat, sondern vermutlich drei.
Früher gab es also vielleicht drei Menschenarten, heute sind wir allein. Weiß man eigentlich warum?
Ja, wir sind wirklich irgendwie home alone, aber warum das so ist und wie die anderen genau von der Bildfläche verschwunden sind, das ist noch sehr rätselhaft. Bei den Neandertalern gibt es die These, dass ihre Fortpflanzung weniger effizient war als unsere, also als die des Homo sapiens, und dass diese Menschenart deshalb eigentlich immer nur in relativ kleinen Populationen vorkam, und solche kleinen Populationen, die haben ein höheres Risiko, dass sie verschwinden, wenn zum Beispiel Seuchen auftreten. Warum jetzt diese neue, dritte, noch namenlose Menschenart, warum die verschwunden ist, das ist noch komplett unklar.
Mehr Klarheit, das haben Sie in Ihrer nächsten Meldung zu bieten, Odette Frey. Es geht um Krebsforschung an der ETH Lausanne. Was haben die Lausanner Forscher denn herausgefunden?
Nun, das Team um die Krebsforscherin Melody Swartz hat herausgefunden, wie bestimmte Krebszellen sich dem Immunsystem des Körpers entziehen können. Die Tatsache, dass das menschliche Immunsystem Mühe hat, ein Krebsgeschwür zu bekämpfen, das ist einer der Gründe, warum Krebs für den Körper überhaupt so ein großes Problem ist. Man wusste bisher schon, dass Krebszellen das Immunsystem irgendwie manipulieren können. Und die Lausanner Forscher, die konnten nun bei bestimmten Krebszellen, bei Mäusen, Krebszellen, die den schwarzen Hautkrebs ausmachen, sie konnten nun bei solchen Krebszellen zeigen, wie die Zellen das eigentlich machen. Und zwar geht das so, die Krebszellen basteln sich eine Art Tarnmantel. Dieser Tarnmantel besteht aus gesunden Körperzellen. Diese werden angelockt durch bestimmte Eiweiße, die von den Krebszellen produziert und ausgeschüttet werden. Und die Folge davon ist eben, das Immunsystem bemerkt nicht, dass dahinter dieser Schicht aus gesunden Zellen, dass hinter diesem Tarnmantel ein Krebs wuchert. Die Erkenntnis, so hoffen die Forscher jetzt natürlich, könnte eines Tages helfen, neue Krebsmittel zu entwickeln.
Kommen wir zu etwas leichterem Stoff. Meerschweinchen sind schlauer, als man vielleicht denkt, auch wenn es der eine oder andere nicht glauben will. Das haben deutsche Forscher diese Woche berichtet. Odette Frey, wie schlau sind sie denn nun, diese Tierchen?
Also bisher hielten die Wissenschaftler nicht so viel von der Hirnleistung der Meerschweinchen. Man dachte, Meerschweinchen, wie wir sie zu Hause bei uns halten, also diese Meerschweinchen, die wären ein ganzes Stück dümmer als ihre wildlebenden Artgenossen, dass sie in gewisser Weise degeneriert sind. Doch nun hat sich gezeigt in Tests, dass die Hausmeerschweinchen in speziell entwickelten Nager-IQ-Tests besser abschneiden als ihre wildlebenden Verwandten. Dieser IQ-Test ist eine Art Schwimmtest, bei dem die Tiere so lange in einem Wasserbecken schwimmen müssen, bis sie versteckte Plattformen finden, auf denen sie dann stehen können. Und weil die Tiere eben nicht sehr gerne schwimmen, versuchen sie, diese Plattform möglichst schnell zu finden. Und das gelingt nun den Hausmeerschweinchen sehr viel rascher als den wilden Meerschweinchen.
Tja, vielleicht wissen die Hausmeerschweinchen eben auch ganz einfach langsam besser, was der Mensch eigentlich von ihnen will. Odette Frey mit den Nachrichten der Woche. Sie hören Wissenschaft RS2, das Magazin, wo Neugier genügt. Der Spargel im Frühling, die Tomaten im Sommer, die Trauben im Herbst, der Kohl im Winter und der Kaffee zum Dessert. Sie alle haben's in sich. Sie alle liefern unserem Körper wertvolle Antioxidantien in Form von Vitamin C zum Beispiel. Viele Hersteller von Säften, Pillen und Kaffee werben in Europa daher direkt oder indirekt damit, wie gesund ihre Produkte dank der darin enthaltenen Antioxidantien sind. Maßlos übertrieben, stellen jetzt die Autoren einer Studie der EU-Nahrungsmittelsicherheitsbehörde EFSA fest. Patrick Tschudin berichtet.
Bananen, Acerola, Rosmarin, Thymian, Guave, Kaki, Grapefruit, Pflaumen, Honig, Cranberry, Kirschenkonfitüre, Melissenblätter und so weiter und so fort. All dies in unterschiedlichsten Darreichungsformen und noch viel mehr wollen Hersteller und Lieferanten bewerben dürfen mit Aussagen wie:
Wirkt antioxidativ, hilft oxidativen Stress zu reduzieren, schützt Zellen und Gewebe vor oxidativen Schäden.
Was aber hat es mit diesen oxidativen Schäden auf sich? Remy Meyer ist Arzt am Kantonsspital in Liestal, Ernährungsspezialist und Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für klinische Ernährung.
Man weiß, dass verschiedene Stresssituationen, das kann Rauchen sein, das kann übermäßige Sonneneinwirkung, übermäßige körperliche Aktivität, aber auch Krankheiten, die können im Körper sogenannte freie Sauerstoffmoleküle freisetzen. Und diese Sauerstoffmoleküle sind für den Körper in einer Art schädlich.
Schädlich, denn die Sauerstoffmoleküle reagieren leicht und schnell mit anderen Verbindungen. Das ist der Prozess der Oxidation. Und der bringt unter Umständen die normalen Abläufe in einer Zelle durcheinander. Die sogenannten Antioxidantien, darunter gewisse Vitamine, aber auch viele andere Substanzen in unserem Körper, können diesen schädlichen Prozess der Oxidation verlangsamen oder verhindern. Darum ist es sinnvoll und nötig, solche antioxidativen Substanzen mit der Nahrung aufzunehmen.
Eine gesunde Ernährung, welche mit täglich Früchten und Gemüsen, Salaten, Vollkornprodukten eingenommen werden, haben wir eigentlich genügend Antioxidantien, um unseren Stress zu bewältigen.
Wer gesund ist und sich normal ausgewogen ernährt, muss also nicht darauf achten, ob jetzt ein Nahrungsmittel überdurchschnittlich reich ist an einigen dieser Antioxidantien.
Ob wir Gesunde mit einer zusätzlichen Verabreichung von Antioxidantien gesünder machen, das wurde bis heute nie nachgewiesen.
Aber im harten Kampf um Marktanteile wollen einige Vertreter der Nahrungsmittelbranche uns genau das weiß machen und ihre Produkte entsprechend bewerben. Das Expertengremium der EFSA, der Europäischen Lebensmittelbehörde, hat nun bei weit über 100 Produkten kontrolliert, was denn die wissenschaftliche Grundlage ist, auf die sich die Hersteller berufen, wenn sie behaupten, ihr Produkt sei dank hohem Antioxidantienanteil besonders gut für uns. Die EFSA kam zu einem sehr ernüchternden Schluss.
Ein Ursache-Wirkungszusammenhang zwischen der Aufnahme dieser Nahrungsmittel und einem Schutz der Körperzellen vor oxidativem Schaden konnte nicht belegt werden.
Heißt das nun, Bananen, Acerola, Rosmarin, Thymian, Guave, Kaki, Grapefruit und so weiter sind nicht gesund? Nein, natürlich nicht. Natürlich sind die gesund. Aber es heißt, dass kein Antragsteller gegenüber der EFSA belegen konnte, dass sein Produkt alleine gesund ist oder dass es gar gesünder sei als ein anderes. Dennoch würden die Nahrungsmittelhersteller natürlich genau mit dem Argument ihre Produkte an den Mann und die Frau bringen. Nochmals Ernährungsspezialist Remy Meyer.
Die Verkaufsargumente, dass jetzt ein Produkt besser ist, wenn es mit Antioxidantien angereichert ist als ohne, das ist etwas schwierig nachzuvollziehen.
Ein großer Schweizer Hersteller von Instant-Kaffee zum Beispiel bewirbt derzeit seine kürzlich lancierte neue Kaffee-Variante auf der Packung damit, dass diese dank eines speziellen Herstellungsverfahrens einen besonders hohen Gehalt an Antioxidantien habe. Dieser Kaffee ist also via das Produktionsverfahren angereichert damit. Auf der Werbewebsite, die zu diesem Instant-Kaffee gehört, dort ist zu lesen, Antioxidantien würden zur Erhaltung und Funktion von Körperzellen beitragen. Bei mir im Kopf als Konsument verknüpfen sich natürlich diese beiden Informationen zur Aussage, dieser in der Produktion Antioxidantien angereicherte Instant-Kaffee ist gesundheitsfördernder als andere. Andrea Schmid, diplomierte Ernährungsberaterin, meint dazu,
meiner Meinung nach ist es nicht nötig, in einer gesunden Ernährung einen mit Antioxidantien angereicherten Instant-Kaffee zu trinken. Also meiner Meinung nach ist das sicher ein gutes Marketing und wenn die Leute das kaufen möchten, sollen sie das, dürfen sie das, ist sicher nicht schädlich, aber ich denke nicht, dass jetzt das irgendwie lebensnotwendig wäre.
Sagt die Ernährungsberaterin Andrea Schmid. Beat Hodler ist Jurist und Sprecher der FIAL, der Föderation der Schweizerischen Nahrungsmittelindustrien. Beat Hodler nimmt das ernüchternde Ergebnis der EFSA gelassen. Das Ergebnis, dass kein Hersteller schlüssig beweisen konnte, dass sein Produkt besonders gesundheitsfördernd sei.
Damit können wir leben. Es wird Spreu vom Weizen und die Scharlatane von denjenigen getrennt, die wirklich etwas Belegtes auch aussagen.
Halten wir fest. Wer sich ausgewogen ernährt, wer von Hause aus genügend Früchte und Gemüse in seinem Menüplan hat, kommt ausreichend zu den sogenannten Antioxidantien. Und, halten wir fest, es ist nicht bewiesen, dass Gesunde gesünder werden, wenn sie sich überdurchschnittlich antioxidantienreich ernähren. Es gibt allerdings Situationen, in denen ein erhöhter Bedarf nach Antioxidantien ausgewiesen ist und hochdosierte Präparate mit Vitaminen und Spurenelementen Sinn machen. Während eines Heilungsprozesses nach schweren Verletzungen zum Beispiel. Dazu nochmals der Arzt und Ernährungsspezialist Remy Meyer aus Liestal.
Da gibt es wissenschaftlich sehr hochwertige Arbeiten, die zeigen, dass wir da einen positiven Nutzen haben, dass die Patienten weniger Komplikationen haben und schneller gesund werden, wenn sie mit einem Antioxidantiengemisch behandelt werden.
Das gilt für Patientinnen und Patienten mit schweren Verletzungen während ihres Heilungsprozesses. Aber
ob das beim normalen, gesunden Menschen eine Rolle spielt, das ist nicht gezeigt.
Sagt Arzt und Ernährungsspezialist Remy Meyer. Und schließlich ist die direkte gesundheitsfördernde Wirkung von Nahrungsmitteln nur die halbe Miete. Fast wichtiger und indirekt wohl gerade so gesundheitsfördernd wie vielleicht die enthaltenen Antioxidantien, fast wichtiger sind die Freude und der Genuss beim Essen.
Wenn Werbung und Nutzen auseinanderdriften. Sie hörten einen Beitrag von Patrick Tschudin über Antioxidantien und deren fragwürdige Kommerzialisierung. Und nun zu unserem letzten Beitrag. Das moderne akademische Kräftemessen namens Universitätsranking hat uns bei Wissenschaft RS2 bereits letzte Woche beschäftigt. Solche Rankings, also Ranglisten, basieren auf der Qualität von Forschung und Lehre der Hochschule. Gemessen wird mit unterschiedlichen Methoden. So wird etwa, grob gesagt, ausgezählt, wie viele Publikationen ein einzelner Wissenschaftler oder eine Universität herausbringen. Klar, dass die Aussagekraft solcher quantitativer Merkmale im Hinblick auf die Qualität einer Hochschule beschränkt ist. Darüber berichteten wir in unserer letzten Sendung und trafen damit auf einen Nerv. So hat sich kurz nach der Sendung Richard Ernst gemeldet, Chemiker an der ETH Zürich. Obwohl der Nobelpreisträger an der bestgerateten Hochschule der Schweiz arbeitet, zweifelt er den Sinn dieses globalen universitären Wettbewerbs an. Thomas Häusler wollte von ihm wissen, warum.
Herr Ernst, was ist Ihrer Meinung nach nicht gut, wenn man versucht, die Qualität von Wissenschaftlern zu messen?
Die Messung der Qualität ist schon in Ordnung, aber man muss sich bewusst sein, dass eine Universität ein hochkomplexes System von einzigartigen und unvergleichlichen Persönlichkeiten ist und dass man das alles durch eine einzige Zahl repräsentieren könnte, das ist doch eigentlich ein Irrwitz. Das kann ja nur einem krankhaften Gehirn eines einfältigen Bürokraten entstammen, eine solche Idee.
Wenn Sie jetzt sagen, auf eine einzige Zahl, ist es denn tatsächlich so, dass diese einzige Zahl schon Auswirkungen hat für Sie als Forscher?
Diese Rankinglisten, die existieren einfach und damit werden Universitäten abgestempelt. Das ist verheerend. Es ist auch verheerend für die Ausbildung an einer Hochschule. Wir sollten ja eigentlich bemüht sein, unsere Studierenden zum kritischen Denken zu animieren. Und wenn einem ein Ranking vorgesetzt wird und man das blind übernimmt, dann behindert das dieses kritische Denken, das so wichtig ist, wenn wir unsere Probleme lösen wollen.
Jetzt habe ich aber in einer Veröffentlichung gelesen, die sich sehr kritisch auch mit dieser Qualitätsmessung auseinandergesetzt hat, dass eine Triebfeder dieser Rankings durchaus auch das Ego der Forscher sei, die manchmal etwa so funktionieren würden wie Bodybuilder vor dem Spiegel. Ist das ein gemeiner Vergleich?
Natürlich, in gewissen Fällen stimmt dieser Vergleich halt leider. Aber wir müssen uns schon bewusst sein, dass die Hochschulerziehung und die Hochschulwissenschaft sehr wenig mit sportlicher Konkurrenz zu tun haben, sondern versuchen, die Probleme der Zukunft anzugehen. Und da geht es nicht darum, wer ist jetzt besser, sondern es braucht die Zusammenarbeit und nicht die Konkurrenz. Natürlich, das kommt immer wieder zum Vorschein und es steckt in unserer ganzen Gesellschaft drin und unsere Zahlengläubigkeit in der Gesellschaft, die ja auf reinem Materialismus beruht, die wirkt sich eben auch in den Hochschulen aus. Aber da sollten wir eigentlich Gegensteuer geben, so viel wir können.
Auf diese gesellschaftlichen Implikationen will ich sicher noch eingehen. Noch kurz jetzt eine Frage. Sie haben ja gesagt, grundsätzlich haben Sie nichts gegen die Qualitätsmessung, dass man sich überlegt, sind unsere Unis auf dem richtigen Weg, können sie auch etwas liefern für das Steuergeld, was sie bekommen. Wie würden Sie denn diese Qualität messen?
Man unterscheidet ja zwischen Qualität und Quantität. Quantität, die kann man messen, aber Qualität heißt eben deshalb Qualität, weil man sie eben nicht messen kann. Und es dort braucht es ein Verständnis dafür, ein sich einfühlen. Und man darf nicht glauben, dass man Qualität auf Quantität zurückführen kann. Das geht halt leider einfach nicht.
Das klingt jetzt einleuchtend, aber wenn zum Beispiel eine Agentur des Bundes Geld verteilen muss für die Forschung, wie das ja der Nationalfonds in der Schweiz macht, dann muss er ja irgendwie ein Maß haben, an wen das Geld gehen soll. Die müssen ja aber konkret die Qualität einschätzen können. Wie soll das gehen?
Ich glaube, das braucht einfach den persönlichen Kontakt. Die Geldgeber, die müssen Kontakt aufnehmen mit den Wissenschaftlern. Und wenn sie fragen, auch mit der Gesellschaft, was hat die Gesellschaft für einen Anspruch, dann braucht es dort eben auch den Kontakt zwischen den Wissenschaftlern und der Gesellschaft und die Wissenschaftler, die eben erklären, was sie machen und dann einen Eindruck hinterlassen, aufgrund von welchem die Gesellschaft das Gefühl hat, ja, die machen etwas Vernünftiges.
Sie haben jetzt die Gesellschaft genannt in diesem Zusammenhang. Vorher haben Sie es angetönt, die Gesellschaft, die nicht nur in der Wissenschaft, sondern sonst in allen Bereichen Arbeit, Wirtschaft, auch Soziales nur noch mit Zahlen funktionieren möchte. Das kritisieren Sie?
Ja, sehr. Ich meine, es geht ja im Prinzip auch in die Richtung vom eindimensionalen Menschen. Und diese Einseitigkeit, wo man eben nur einen Aspekt beleuchtet, wo man verwaltet anstatt versteht, das geht in diese Richtung. Ich meine, es ist ja zum Beispiel erstaunlich, in dieser Rangliste der Universitäten steht ja die Harvard University an erster Stelle. Und schon seit langer Zeit. Und es wurde letzthin ein Buch publiziert vom Dekan vom Harvard College. Und das Buch hat den wunderschönen Titel Excellence Without a Soul. Exzellenz ohne Seele. Und damit charakterisiert er Harvard University. Und er sagt, diese Universität, die sei schon exzellent, aber sie habe irgendwie den Geist verloren. Der Geist, der eigentlich so wichtig ist, um die Probleme zu erfassen in unserer Welt, das ist eigentlich dieser exzellenten Schule verloren gegangen.
Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie als Naturwissenschaftler, die ja den Umgang mit Zahlen kennen, denen man das ja auch zutraut, dass die Gesellschaft längst viel zu viel Zahlen überall verwendet, müssten Sie dann nicht lauter warnen? Wäre das nicht besonders kräftig, wenn die quantitativen Wissenschaftler sagen würden, halt, stopp, da läuft was schief?
Natürlich sollten wir das. Diese blinde Zahlengläubigkeit, die herrscht auch in der Wissenschaft nicht vor. Wir versuchen auch unsere Resultate qualitativ darzustellen und die Implikationen darzustellen und das nicht nur einfach eine Zahl zu reduzieren und die Zahl zu publizieren. Man nimmt die Personen nicht mehr ernst und stempelt sie ab mit einer Zahl.
Worte sagen oft mehr als Zahlen oder die Einschätzung von ETH-Chemieprofessor und Nobelpreisträger Richard Ernst zu Sinn und Unsinn von Universität-Rankings. Die Fragen stellte Thomas Häusler. Sie hörten Wissenschaft RS2. Diese Sendung können Sie im Internet nachhören und dort auch als Podcast abonnieren unter wissenschaft.drs.ch. Redaktion dieser Ausgabe Odette Frey, Moderation Katharina Boxler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.